Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, dass alle halbwegs ausgeschlafen sind, weil gestern haben ja einige gefeiert, habe ich gehört. Gell? Es war eine sehr schöne Hochzeit hier. Das zweitwichtigste Fest, die zweitwichtigste Hochzeit eines für uns Menschen es gibt. Wir sollten, wenn irgend möglich, an zwei Hochzeiten teilnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja. Die zweitwichtigste und die zweitschönste Hochzeit sollte die eigene sein. Weil ich ja einem Menschen, der das zweitwichtigste in meinem Leben ist, zugeordnet werde. Dann gibt es noch eine Hochzeit. Da sollte ich auch dabei sein, als die wichtigste Hochzeit. Das ist dann mit unserem Bräutigam im Himmel einmal. Und wisst ihr, was ich da großartig finde? Die, die jetzt gerade eine Hochzeit vorbereitet haben, die werden das wissen. Die werden das zu schätzen wissen. Ich brauche die wichtigste und größte Hochzeit, an der ich einmal teilnehmen werde. Ich hoffe, die meisten von euch auch. Ich brauche sie nicht vorbereiten. Also einige werden heute sagen, geschafft, jetzt komme ich wieder runter. Das ist was Großartiges, Hochzeit. Gar keine Frage. Aber der Termin kann uns auch ganz schön außer Atem bringen, oder? Eine Hochzeit vorzubereiten ist nicht ohne. Das kann uns auch an unsere Grenzen bringen. Ich habe unseren Zweitjüngsten getraut und die hatten alles toll vorbereitet. Es muss eine Hochzeit im Freien sein, also hinauf nach Köstenberg am Waldrand und dort machen wir die schönsten Bilder, die es gibt, so im September hinein. Und sagen, was ist mit dem Wetter? Ja, wir könnten dort zur Not auch in den Saal dann auch noch hineingehen. Und dann kam dieser Termin immer näher. Und 3-4 Tage vorher schaue ich auf den Wetterbericht und sage, Leute, ihr müsst alles ändern. Nein, das wird alles ganz schön. Drei Tage vorher, Wetterbericht, Temperatursturz, Köstenberg 2 Grad. Ich sage, Leute, das geht nicht. Ja? Jedes Hochzeitbild wird verschwommen, ja? Weil alle dort stehen und zittern. Und dann kommt mein Stress. Was machen wir? Und dann haben wir bei uns im Ort einen Raum bekommen, weil die wollten in keine Kirche und möglichst nichts Frommes. Ja? Aber dann haben sie mich gewählt, sie zu trauen. Ja, okay. Und dann haben sie bei uns einen Saal bekommen, der war eigentlich besetzt. Freitag, große Beerdigung. Aber Samstag ist frei. Also Freitag nach der Beerdigung alles schmücken und machen für die Hochzeit. Ein bisschen Stress war da schon. Ja? Da kann man außer Atem kommen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Ob das jetzt was Tolles ist oder ob das für den Beruf ist oder für die Matura zum Lernen ist, ich kann in Stress kommen, da treibt mich einiges. Meine jüngste Tochter, wir machen aus, klar, unsere Töchter führe ich am Arm vor den Altar. Haben einen schönen Raum gemietet. War ein Nebenraum, wenn wir uns hergerichtet haben und dann kommt der Zeitpunkt und sie nimmt meinen Arm und wir gehen 2 Schritte und sie bricht völlig in Tränen aus. Gehst du jetzt in den Saal hinein mit einer Braut tränenüberströmt? Es war in dem Moment einfach zu viel. Also ein paar Schritte zurück und dann haben wir das gemacht, was unser Bibeltext heute uns als erstes sagt. Und dazu lese ich Jesaja 40, Und dort heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihm zu, dass sein Frondienst, seine Knechtschaft vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist, dass es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Dieser Abschnitt beginnt mit tröstet, tröstet mein Volk. Und ich denke, das haben wir in unserer Zeit, wo wir oft so Getriebene sind, wirklich notwendig. Und wenn hier ins hebräische Wort hineingehst, da beinhaltet dieses Wort auch, lasst wieder zu Atem kommen. Ja? Ich bin mit meiner Tochter zurückgegangen, damit sie wieder zu Atem kommt, sie getröstet, in den Arm genommen, man richtet sich wieder her. Naja, und dann sind wir doch wieder hineingegangen, ohne dass wir in Tränen aufgelöst waren. Und das ist das, was Gott jetzt sagt seinem Volk: Tröstet, tröstet mein Volk, lass es wieder zu Atem kommen. Das war eine der letzten großen Botschaften des Jesaja, kurz bevor das Volk in die babylonische Gefangenschaft geht. Das war der Zusammenhang. Hiskia war gestorben, König, und dann ging es drunter und drüber. Lasst mein Volk wieder zu Atem kommen. Das hören wir gerne an, aber als erstes müssen wir hinschauen, zu wem sagt Gott das? Es ist eindeutig, zu wem? Tröstet, tröstet mein Volk. Ah, das bin ich, spricht euer Gott. Redet zum Herzen, hoppala, Jerusalems. Na, das bin ich nicht. Die erste Adresse, an die Gott hier spricht, ist sein auserwähltes Volk Israel. Und wenn ihr die nächsten Kapitel, wir haben heute nicht die Zeit, aber die nächsten Kapitel, ah doch, wir haben die Zeit, die Uhr steht, gut. Wenn ihr die nächsten Kapitel durchgeht, dann werdet ihr merken, wie massiv hier Gott zu seinem Volk redet, immer wieder und immer wieder. Lass es zu Atem kommen. Na, warte mal. Tröstet, tröstet mein Volk. Das sagt er nicht zu seinem Volk. Er sagt, mein Volk muss sich selbst trösten. Irgendjemand soll sein Volk trösten. Es geht hier um sein Volk Israel. Aber wir haben hier auch einen Auftrag. Außenstehende trösten. Ja? Ich habe meine Tochter nicht zurückgeführt und habe gesagt, jetzt stelle ich dich vor den Spiegel und als gute Selbsttherapeutin tröstest du dich jetzt selber. Das ist idiotisch. Dieser Abschnitt, diese zwei, drei Verse sagen hier, hier gibt Gott einen Auftrag, jemanden außerhalb des Volkes Israel, um sein Volk zu trösten. Wenn wir das erste Mal diesen Vers lesen, das ist so schön. Tröstet, tröstet mein Volk Israel. Das nehme ich für mich, das nehme ich für das Erfolg und so weiter. Aber wenn wir genauer hineingehen, ist hier ein Auftrag, sein Volk, ganz genau Israel, nicht irgendwas anderes, zu trösten. Und wer soll das wohl trösten? Wir. Wir. Und was macht zurzeit die ganze Welt? Sie hetzt es weiter, damit sie außer Atem kommen. Versteht ihr, wie aktuell dieser Vers ist? Und Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Lass zu Atem kommen, lass mein Volk zu Atem kommen. Ist das nicht aktuell für heute? Und der nächste Teil ist super. Das ist die Begründung. Redet zum Herzen Jerusalems. Du steht, geh ganz persönlich hinein. Engagier dich. rede zum Herzen Jerusalems und rufe ihm zu, dass sein Frondienst, es ist auch sein Heeresdienst oder auch sein bezahlter Sklavendienst oder sein Söldnerdienst, das ist alles dort mit drinnen, ist beendet. Du stehst nicht mehr unter diesem bezahlten Frondienst. Das ist beendet. Warum? Dass nämlich seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von dem Herrn, Hand des Herrn, das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Na, jetzt kriegen wir ein Problem. Rechnet Gott doppelt ab? Jetzt haben wir einen Schuldschein, ja. Also ich habe hier meinen aufgeschrieben. Es steht nicht alles drauf, sonst wäre die Liste zu lang gewesen. Das hier ist meine Schuldabrechnung hier. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, aber ich habe extra unleserlich geschrieben. Ja. Mein Schuldschein, der geht viel länger, ja. Aber ich wollte euch nicht damit belasten jetzt. Und das ist das Bild, was hier gebraucht wird. In der Antike, in dem dortigen Gebiet, wenn jemand eine Schuld hatte und überhaupt nicht mehr bezahlen konnte, dann wurde er entweder ja alles, was er hatte, verkauft und er selber auch und seine ganze Familie und als Sklaven. Aber davon hatte der die Schuld gewährt hatte, hat nicht so, meistens ist nicht alles rausgekommen dabei. Und deswegen gab es die andere Möglichkeit, dass auf die Tür von dem Schuldner dieser Schuldschein genagelt wurde. Bang. Jeder konnte das jetzt sehen. Und jeder, der vorbeiging, konnte, wenn er wollte oder ein guter Freund oder ein Verwandter war, konnte abzahlen. Ob das dann einer gemacht hat oder alle gemacht oder mehrere zusammen, das war egal. Und wenn alles abgezahlt war, dann gab es eine Doppelung. Was ist das? Dann wurde dieser Schuldschein zweimal gefalten. Und jeder wusste, diesen Schein hat nicht der Wind weggetragen und jetzt weiß ich nicht, hat er noch Schulden oder hat er keine Schulden mehr? Wenn der Schuldschein gedoppelt war, doppelt gefalten war und auf der Tür hing, konnte jeder, der vorbeiging, sehen, die Schuld ist bezahlt. Es ist okay. Ich brauche nicht nochmal hingehen und ihm noch einmal helfen oder was. Es ist bezahlt. Es ist alles okay. Und das ist das Bild, was er hier gebraucht. Er sagt zu Israel, du bist frei. Ich habe deine Schuld gedoppelt. Der Schuldbrief ist gedoppelt. Jeder kann es sehen. Ist nicht ganz so angenehm öfters. Ja, also ich lasse meinen hier hängen, aber ich klebe ihn gut zu. Hin und wieder dürfen wir mal hineinschauen und sagen, wow. Der Paulus hat in sein hin und wieder hineingeschaut und das auch in den Briefen gesagt und sagt, wow, wisst ihr was? Ich habe Christen umgebracht und ich war auf dem Weg, gerade Christen umzubringen, als der, der meinen Schuldschein doppeln kann, mir begegnet. Nicht, weil ich brav war, nicht, weil ich gut war. Ich war in dem Moment absolut böse, ich habe Christen umgebracht. Sagt er, das ist Gnade. Und manchmal muss ich meinen Schuldschein wieder ein bisschen hineinschauen und zu sagen, wow, das ist Gnade. Dieses Volk Israel wurde herausgewählt, nicht weil es braver, weil es netter, weil es schön war, reich war oder sonst was. Sondern mehrfach in der Bibel steht sogar, nein, weil du das Kleinste bist oder das Unbedeutendste bist. Ich hätte mir jemand anders ausgewählt. Und Gott sagt, nein, weil ganz klar werden muss, du bist nur mein Volk, weil ich dir gnädig bin. Das ist meine Entscheidung. Du bist nur ein Kind Gottes, weil es Gottes Entscheidung war. Für manche stößt das auf. Aber die erste Entscheidung lag bei Gott. Du kannst dann darauf antworten und sagst, ja, das nehme ich es an. Aber du bist nur ein Kind Gottes, weil es seine Entscheidung war. Denn er starb für dich, als ihr noch Feinde wart, als ich noch Feind war, als der Schuldschein ganz weit offen war. Als er ganz weit offen war, hat er meinen Schuldschein bereits genommen und gedoppelt. Für die ganze Welt. Aber irgendwann darf ich mir diesen Schuldschein anhängen. Ich bin nie stolz drauf. Aber unendlich dankbar, dass er gedoppelt ist. Tröstet, tröstet mein Volk. Lass mein Volk zu Atem kommen. Gebt ihm genug Geld? Gebt ihm genug Anerkennung? Nein. Denn ich habe seinen Schuldschein gedoppelt. Du büßt nicht mehr für deine Schuld. Du wirst Konsequenzen von mancher deiner Schuld tragen müssen. Oh ja. Aber er ist gedoppelt und du wirst am wichtigsten Fest deines Lebens teilnehmen können. Jesus sagt, ich lade dich ein zu meinem Hochzeitsfest. Ich weiß nicht, ob ich dort lachen oder weinen werde. Ob es so über meinen Kopf geht und sage, wow. Aber ich weiß, dass ich dort einfach hineingenommen werde. Ich brauche nichts mehr vorbereiten. Es ist alles getan, alles vorbereitet. Tröstet, tröstet mein Volk. Lass zu Atem kommen, mein Volk, wieder. Lass es zu Atem kommen. Es wird gehetzt. Und jetzt können wir weitergehen. Wir als Christen sind in diesem Baum, diesen Ölbaum, eingepfropft. Wir werden den Vers brauchen. Ganz viele Christen auf dieser Erde brauchen diesen Vers dringendst. Gerade wieder sind im Kongo 52 Christen massakriert worden. Von radikal-islamistischen Gruppen. Unser Schwiegersohn ist Kongonese. Seine Mutter ist vor vielen Jahren umgebracht worden von Rebellen. Die meisten Christen wissen um dieses Wort, tröstet, tröstet mein Volk. Lass es wieder zu Atem kommen. Die meisten Christen wissen darum, wie wichtig es ist, dass andere Christen für sie beten und unterstützen da sind. Ich habe das einmal erzählt. In Nigeria, wo gerade auch wieder nur in dieser ersten Hälfte, also bis jetzt, über 2000 Christen umgebracht worden sind. Wo ist denn das bei uns in den Nachrichten? Bitteschön. Wo über 2000 Christen umgebracht worden sind. Der Missionsleiter kommt dorthin eben und redet mit einer von den Witwen oder die bittet ihn um ein Gespräch und er denkt, wow, was soll ich? Und dann fragt ihn diese Witwe, werden die Christen in Europa müde? Man fragt, was meinst du damit? Wir haben hier so viel Leid. Die ganzen, die gehen dauernd Botschaften hinaus, wieder jemand umgebracht, wieder ein Volk ausgerottet. Wir haben hier so viel Leid. Werden die Christen in Europa nicht müde, für uns zu beten? Das war ihr Anliegen. Nicht, oh bitte nimm mich mit nach Europa, damit ich endlich Ruhe habe. Nein. Ihr Anliegen war, tröstet, tröstet mein Volk. Gibt es andere Christen, die mir helfen, jetzt wieder zu Atem zu kommen, die hinter mir stehen und beten? Das war ihr Anliegen. Ihre Angst war, wir haben so viele schlechte Nachrichten, hören die auf zu beten? Ich glaube, die Herausforderung ist sehr aktuell. Tröstet, tröstet mein Volk Israel zuerst. Und an die Christenheit in dieser Welt. Der größere Teil der Christenheit steht unter Verfolgung. Berührt uns das noch? Tröstet mein Volk im größten Massaker der Weltgeschichte, das wir heute vollführen. Der Millionen Kinder, die im Mutterleib umgebracht werden. Und dann stellt sich seine Frau im Abstand vor einer Abtreibungsklinik in England und senkt den Kopf, um für die zu beten. Ist das noch unser Anliegen? Und das Resultat ist, dass die Polizei dort auftaucht und sie festnimmt mit der Frage, was haben Sie gedacht? Sie hat nicht laut gebetet, leise gebetet für diese Kinder. Mit der Begründung kriminelles Denken. Das, was gut ist, wird zum Bösen gemacht. Und das, was böse ist, wird zum Guten gemacht. Stell dich auf die Straße und demonstriere gegen die Abtreibung, dann bist du der Böse in der Öffentlichkeit. Wenn das Böse zum Guten wird und das Gute zum Bösen wird, dann wissen wir, dass wir ganz hoch in der Zeit stehen. Tröstet mein Volk. Wer spricht dann mit diesen jungen werdenden Müttern? Wer spricht dann mit denen, die abgetrieben haben und sagen, ich komme damit nicht mehr zurecht? Lass wieder zu Atem kommen. Letztlich ein junges Mädchen, ein Teenager in der Schule, kommt raus, sie ist schwanger. Und die wird sofort dort empfohlen, ohne Rücksprache mit den Eltern. Sofort empfohlen, lass es bitte sofort abtreiben. Wir arrangieren alles. Ohne Rücksprache. Weil es das Beste für dich ist. Tröstet mein Volk. Wie kann ich damit wieder überhaupt noch zurechtkommen? Und Jesaja gibt uns die Antwort drauf. Weil du auch eine gute Botschaft hast, dass dein Schuldbrief gedoppelt ist. Nimmst du das an? Ich muss nicht mit Krieg und sonst was hier heute vorgehen hier. Ich darf eine Botschaft sagen, ein Wort hinaustragen. Deine Schuld ist gedoppelt. Ich kann vieles in dieser Welt nicht ändern. Ich kann vieles anbeten, ja. Eine junge Frau mit uns im Gespräch ist und schwanger, problematisch, soll ich abtreiben, soll ich nicht abtreiben? Ich kann das Kind nicht aufziehen. Und dann sagen wir nehmen es. Wir nehmen es. Wir nehmen es auf. Da muss ich mir überlegen. 2-3 Wochen später bekommen wir mit, jetzt am Muttertagstag abgetrieben. Du kannst das Leid nicht einfach wegtun. Aber wir sind von Gott herausgefordert, Menschen zu Atem kommen zu lassen Und in dieser Botschaft zu sagen, du kannst wieder durchatmen, weil deine Schuld gedoppelt ist, ist erledigt, ist doppelt abgetragen worden am Kreuz. Wir haben eine Botschaft, mit der wir hinausgehen können. Ja, es werden sie nicht alle verstehen. Ja, es werden sie nicht alle annehmen. Ja, ich werde oft als Idiot dastehen. Ja, ich werde oft als Feind der Gesellschaft dastehen. Ein Volk, das sich schützen möchte, weil 1200 Menschen in der Bevölkerung massakriert worden sind, wird von der ganzen Welt als schuldig gesprochen. Das Gute wird schlecht genannt und das Schlechte wird gut genannt. Ja, wir sind in einer Welt, wo ich oft gar keine Wahl habe, wo ich oft in ganz schwierigen Situationen bin. Und du kannst sagen, hey, wie soll ich da weiterleben? Ich habe ein Lieblingslied, nächsten Sonntag werde ich das vorspielen. Come, Jesus, come. Diese Welt ist so kaputt. Herr, komme doch. Aber was mache ich, bis er kommt? Und hier haben wir den Auftrag. Helft Menschen, zu Atem wieder zu kommen. Und sagt ihnen, ihr Schuldbrief ist gedoppelt. Und deswegen fällst du nicht ins Bodenlose, sondern kannst wieder beten, Vater, Vater. Vor 3 Tagen eine Frau verzweifelt anruft, sagt, ich brauche ein Gespräch. Mein Mann trennt sich von mir. Noch weit über 30 Jahren. Und die fällt ins Bodenlose. Und dann kommt sie und klar, bricht meine Tränen aus. Was habe ich dann? Wer bin ich dann noch? Ich stehe allein da. Wer bin ich noch? Und dann haben wir probiert, zu Atem wieder zu kommen. Und wir haben eine Botschaft. Es gibt einen Vater im Himmel, der alles getan hat, damit du zu ihm Vater sagen kannst. Die Schuld, alles, was dazwischen steht, weggeräumt. Ich darf es annehmen und der Vater sagen, und darf erleben, dass tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Gott uns auch zuspricht. Warum? Lesen wir die nächsten paar Verse weiter. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in die Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Unebene soll eben werden. Und das Hügelige zur Talebene. Ha! Auf diese Verse beziehen sich alle 4 Evangelien in Bezug auf Johannes den Täufer. Tröstet, tröstet mein Volk, weil auch ein Tröster unterwegs ist. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament und was heißt dieses Wort Trost dort? Parakaleo. Ermutigen, trösten, begleiten. Und dieser Supertröster sagt, ich bin bei euch alle Tage, immer. Deswegen bist du ein Getrösteter und kannst auch andere trösten. Und dann sagt dieser geknickten Frau zusammen und sie begriff wieder, dieser Gott, der nennt mich mit Namen und sagt, ich bin seine Tochter. Und dann brach sie wieder in Tränen aus, weil sie das so überwältigte. Ich falle nicht ins Bodenlose. Wir haben einen Tröster, der uns begleitet. Und wir haben einen Tröster, den wir proklamieren können in die Welt hinaus. Und dann geht der Jesaja einen Schritt weiter. Er sagt, diese ersten 2, also die 3 und 4 Verse sprechen hin auf Johannes den Täufer und auf Jesus Christus, diesen Tröster. Und dann geht er den nächsten Schritt weiter und sagt, nein, es ist noch mehr vorhanden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch, jeder Mensch wird miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es getan. Das haben wir noch nicht. Nicht jeder Mensch sieht die Herrlichkeit des Herrn noch. Aber jeder Mensch wird sie einmal sehen. Versteht ihr, wenn wir Jesaja hier durchgehen, das ist das Evangelium des Alten Testamentes, da geht er durch, das ganze Evangelium im Prinzip, auf Jesus Christus hin, erstes Kommen, auf Jesus Christus hin, zweites Kommen. Ist das erste Kommen passiert? Ja. Ist das, was er gesagt hat, in Bezug auf die Gefangenschaft passiert? Ja. Ist das, was Jesaja gesagt hat, dass er aus der Gefangenschaft und vor allem nach Ezekiel wieder zurückkommen, ist das passiert? Ja. Alles historische Ereignisse. Und jetzt haben wir hier eins, das ist noch nicht passiert. Und dann stehen wir davor, naja, wird das kommen, wird das nicht kommen. Hey, ich habe die ganze Liste. Und jetzt fangen wir entweder zu sagen, naja, kann man nicht genau sagen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, ich weiß es ganz genau. Und jetzt geht durch YouTube diese ganzen prophetischen Geschichten heute, 24. oder 25. September, haben wir die Entrückung. Ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat. Ja, ein paar haben das gesehen. Super. Ha? Mach diesen YouTube-Kanal zu. Beruft sich auf Daniel und alles Mögliche, ja? Wenn er am 24. oder 25. uns holt, sage ich, super. Das Problem ist nur, dass wir den Tag und die Stunde nicht sagen können. Sie berufen sich zwar dort auf dieses Trompetenfest, wo das angeblich nicht genau gesagt werden kann, weil es ein Neumond ist. Ich weiß aber ganz genau, wann ein Neumond ist. Da ist viel Schmafu mit drinnen auch. Das Trompetenfest ist klar. Ja, es ist noch nicht erfüllt. Ja, es kann sein, dass am Trompetenfest kommt. Aber das war doch nicht das Ziel und Zweck, dass Jesus uns viele Dinge gesagt hat, dass Daniel uns viele Dinge gesagt hat, sondern der Ziel und Zweck, sagt uns Paulus, sagt uns Jesus ganz klar, Ziel und Zweck war, seid bereit. Dass es sehr bald sein kann, ja, bin ich auch überzeugt. Aber er sagt, seid bereit, Punkt. Darf er jetzt kommen? Noch ist keiner verschwunden. Ja, es wäre toll. Dann kommt er und du bist eingeladen zu seinem Hochzeitsfest. Wow, das Schönste, was mir passieren kann. Und dann schauen mich einige schon so an, ja. Aber ich habe doch noch einiges geplant, gell? Und dann sind wir dort bei dem Lied, das Siebald singt. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und sagen leise, jetzt noch nicht. Ja? Also einige kennen diese Gedanken. Ihr habt gelächelt, das heißt, ihr kennt das. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und jeder Mensch, alle miteinander werden es sehen, denn der Mund des Herrn hat es gesagt. Und dann geht's los. Und dann hat er einen Auftrag an Israel und sagt, eine Stimme spricht, rufe! Und ich sage, was soll ich denn rufen? Alles Fleisch, alles Gras, alles seine Anmut, wie die Blume des Feldes, alles vergeht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verweckt, der Hauch des Herrn hat es geweht, für wahr, das Volk ist doch nur Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verweckt. Jetzt könnte man sagen, ist doch alles für die Kotz. Dann sagt er, nein, aber. Gottes Aber sind immer toll. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Warum sage ich euch das so oft? Weil das werde ich im Himmel auch noch lesen. Das bleibt in Ewigkeit. Es wird nicht schlecht, wenn du es jetzt schon kennst. Und gerade das Alte Testament sagt uns in Bezug auf Jesus unwahrscheinlich viel aus. Unwahrscheinlich viel. Und dann sagt er, geh auf den hohen Berg, Freudenboden, hebe deine Stimme mit Macht, schrei dort hinaus, Jerusalem. Fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da, euer Gott, siehe da, Herr Jahwe kommt als Starker, als Held und sein Arm übt die Herrschaft. für ihn aus. Und siehe, sein Lohn ist bei ihm. Haben wir das irgendwo mal bei Paulus gelesen? Dass Jesus wiederkommt mit seinem Lohn? Das steht schon in Jesaja. Sein Lohn ist mit ihm. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und seinen Gewandbausch tragen. Und die Säugenden wird er fürsorglich leiten. Und dann geht das weiter und weiter und weiter. Ihr könnt die nächsten drei Kapitel dort lesen. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das geknickte Rohr nicht abreißen. Dann gibt es ein Aufatmen. Auf diesen Trost, auf dieses Aufatmen freue ich mich irre. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Redet zueinander und tröstet einander. Ruft euch einander zu, dass der Schuldbrief eine Doppelung am Kreuz erfahren hat. Er ist weg. Denn es ist von Gottes Hand passiert. Und er sagt, wer das annimmt, den gibt er das Recht, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Und dann ruft er dich beim Namen und sagt, hallo meine Tochter, hallo mein Sohn, ich bin dein Vater. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und dass du auch Gott im Alten Testament schon so viel von dir und deinem Sohn offenbart hast. Und dass wir uns freuen dürfen über dein Wort immer wieder neu. Aber vor allem, dass wir uns freuen dürfen auf die Hochzeit, die wir nicht mehr vorzubereiten haben, an der wir einfach eingeladen sind. Danke, dass unser Leben hier nicht einfach aufhört, sondern dass, wenn wir deine Kinder sind, haben wir Zukunft. Danke, Herr. Bewahre uns dein Wort. Schenk, dass wir das nicht übersehen, einander zu ermutigen, zu trösten und zu begleiten, füreinander zu beten. Erinnere uns daran, bitte. Amen.